Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Eine Computerlandschaft auf einem Handy-Display, ein Boot steuert durch ein System von Kanälen in winterlicher Umgebung. Der Spieler schießt eine Signalrakete in den Himmel und kurze Zeit später trifft sie ihr Ziel, eine Satellitenschüssel. Der Spieler erhält Punkte zur Belohnung. Eine Szene aus der App Sea Hero Quest. Und wie dieses Handyspiel helfen kann, bei einem Menschen das Alzheimer-Risiko zu diagnostizieren, ist heute Thema in unserer Sendung. Außerdem geht es um Primaten, denen Twitter zum Verhängnis wird, und jetzt gleich um ein Phänomen, das Tiere, Pflanzen und Sprachen gleichermaßen betrifft. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. In den kommenden Jahrzehnten wird 1 Million Tierarten aussterben. So lautet eine aktuelle Prognose der UNO. Gleichzeitig beklagen Linguisten, dass rund 3000 der derzeit 7000 Sprachen verschwinden könnten, also ebenfalls aussterben. Zwei ganz unterschiedliche Formen des Verlustes, die doch mit demselben Wort bezeichnet werden. Ob das mehr als ein Zufall ist, dem geht gerade eine Tagung in Berlin auf den Grund. Aussterben, Darstellung und Diskurse am Beispiel bedrohter Arten und Sprachen. So lautet ihr Titel. Volkert Wildermuth hat sich unter Biologen und Sprachforschern umgehört.
Aussterben. Der Begriff wurde ursprünglich geprägt für Adelsgeschlechter ohne Nachkommen. Erst im 19. Jahrhundert verwendeten ihn dann Biologen und erst seit einigen Jahrzehnten auch Linguisten wie Manfred Krivka. Dafür gibt es gute Gründe, findet der Direktor des Leibniz-Zentrums für allgemeine Sprachwissenschaft.
Zum einen ist die Ursache des Artensterbens und die Ursache des Sprachensterbens natürlich durchaus verwandt miteinander. Es ist die Globalisierung letztlich, die bei beiden beiträgt. Zum anderen ist es so, dass Gegenden mit einer hohen Artenvielfalt typischerweise auch eine hohe Sprachenvielfalt haben, also vor allem tropische Gegenden natürlich, Papua-Neuguinea zum Beispiel. Und ein dritter Punkt ist, dass in dem Wortschatz von Sprechern kleiner Sprachen oft sehr viel Detailwissen über die Biologie der Pflanzen, der Tiere, der Fische und so weiter festgehalten ist.
Sprachen zu schützen, kann so auch wichtig werden für den Schutz der Arten. Wobei man nicht vergessen sollte, Aussterben ist Teil eines Wandels, der für Arten und Sprachen gleichermaßen natürlich ist. So gibt es kleine Gemeinschaften, die ihre Sprache bewusst aufgeben, um etwa ihren Kindern bessere Chancen in der Gesellschaft zu eröffnen. Und in der Biologie ist Aussterben schlicht der Normalfall, betont der Zoologe Gerhard Scholz von der Berliner Humboldt-Universität.
Es gibt wahrscheinlich mehr Arten, die ausgestorben sind, als jetzt im Moment existieren.
Auch wenn das Aussterben für einzelne Arten das Ende bedeutet, findet die Natur als Ganzes doch oft Schlupflöcher. Die Dinosaurier zum Beispiel sind nicht wirklich ausgestorben, sie leben in den Vögeln fort.
Und die Vögel haben heutzutage mehr Arten als die Dinosaurier in den mehreren 100 Millionen Jahren, die sie auf der Erde gelebt haben. Insofern sind die Dinosaurier heutzutage eigentlich viel erfolgreicher als vor dem Big Bang.
Dem Massenaussterben am Ende der Kreidezeit. Aussterben war in der Biologie lange ein neutraler Begriff, war kein Problem, so der Biologe und Philosoph Georg Töpfer vom Berliner Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Im 19. Jahrhundert galt noch ganz selbstverständlich, der Mensch hat sich die Natur untertan zu machen.
Beispielsweise der Botaniker Karl Nägeli vertritt das sehr offensiv. Er sagt, wir müssen die Erde schöner machen und wir müssen sie zu einem Garten machen. Und dazu gehört eben auch das Aussterben, um die Natur quasi zu zivilisieren.
Erst als mit dem Riesenalk und der stellerschen Seekuh bekannte und beliebte Arten verschwanden, gewann der Naturschutzgedanke an Fahrt und das Aussterben wurde negativ gewertet. Heute liegen die Aussterbezahlen weit über dem normalen Hintergrund, sind vergleichbar mit den großen Massenaussterben etwa am Ende der Dinosaurierzeit. Das ist vielleicht für die Natur kein Problem, wohl aber für den Menschen, der trotz aller Technologie auf stabile Ökosysteme angewiesen bleibt. Aussterben wurde zu einem Begriff, der auch politisch motiviert. Das machte ihn dann für Sprachforscher interessant. Sie wollen aussterbende Sprachen nicht länger nur dokumentieren, sie wollen die kleinen Sprechergemeinschaften aktiv unterstützen. So hat Manfred Krivka eine Rechtschreibfibel für Daki verfasst, das auf Vanuatu von gerade noch 800 Personen gesprochen wird.
Dass Kinder den schwierigen Prozess des Schreibenlernens nicht irgendwie mit einer abstrusen Orthographie wie dem Englischen nachvollziehen müssen, die sie dann ohnehin nicht mehr richtig lernen können, sondern an ihrer eigenen Sprache.
Sprachenschützen ist aufwendig, genauso wie der Schutz der Arten. Diese Botschaft zu vermitteln, gelingt den Naturwissenschaften mit ihren trockenen Zahlen und Tabellen aber schwer. Deshalb braucht es Erzählungen, braucht es Literatur, meint Georg Töpfer.
Also dichte Beschreibungen, die das mit Leben erfüllen können, was in den Naturwissenschaften sehr viel karger dargestellt wird.
Auch auf dieser Ebene kann es also sinnvoll sein, wenn Biologen und Sprachwissenschaftler beim Thema Aussterben ins Gespräch kommen.
Volkert Wildermuth war das über das Aussterben von Tieren, Pflanzen und auch Sprachen. Ein Computerspiel soll vor allem eines, es soll unterhalten. Manchmal kann es aber auch mehr. Es kann etwa der Bildung dienen oder es kann Wissenschaftlern dabei helfen, Daten für ihre Forschung zu sammeln. Ein Beispiel dafür ist das Mobile Game Sea Hero Quest. Dabei geht es darum, ein Boot durch ein Netzwerk von Kanälen zu steuern, nachdem man sich vorher eine Karte der Landschaft angesehen und möglichst genau eingeprägt hat. Man läuft vorgegebene Ziele an und fängt geheimnisvolle Kreaturen ein. Dabei zeigt es sich, wie gut oder eben weniger gut sich die Spieler räumlich orientieren können. Die App liefert damit wertvolle Informationen für die Demenzforschung. Warum das so ist, hat mir Michael Hornberger vor der Sendung im Detail erklärt. Er ist Professor an der University of East Anglia im englischen Norwich.
Das Spiel Sea Hero Quest haben wir so eigentlich uns ausgedacht, damit wir messen können, was für einen Orientierungssinn Menschen haben. Na, warum ist der Orientierungssinn wichtig für uns und vor allen Dingen für die Demenzforschung? Wir wissen von vielen Forschungsstudien heutzutage, dass die Gedächtnisprobleme, die meisten Leute mit der Demenz assoziieren, dass sie eigentlich erst recht spät auftreten. Orientierungsprobleme, sehr subtile Orientierungsprobleme, sollte ich sagen, die sind schon viel, viel früher präsent in diesen Leuten. Und diese Orientierungsprobleme können bis zu 10 bis 15 Jahren aufkommen, bevor Leute eigentlich Gedächtnisprobleme entwickeln. Das Problem, das wir aber immer hatten, war, diese sehr subtilen Orientierungsprobleme eigentlich zu identifizieren. Und daher haben wir dieses Spiel Sea Hero Quest entwickelt, indem wir einfach den Orientierungssinn in sehr, sehr vielen Leuten messen. Und dadurch, dass wir sehr viele Leute haben, können wir dann viel besser identifizieren, welche Leute womöglich Demenz im frühesten Stadium haben, lange bevor sie Gedächtnisprobleme haben.
Also diese App liefert Normaldaten oder Normdaten für die räumliche Orientierung. Also wie gut kann sich ein Mensch in einer für ihn neuen Umgebung orientieren? Und nun gerade haben Sie die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht im Fachmagazin PNAS, in der geht es darum, mithilfe dieses Computerspiels eben das persönliche Risiko eines Menschen abzuschätzen, ob er Alzheimer entwickelt oder nicht. Wie lief das genau ab?
Ja, das ist jetzt der nächste Schritt, den wir sozusagen in unserem Sea Hero Quest Projekt vorgenommen haben. Jetzt, wo wir diese riesigen normativen Daten haben, wollten wir schauen, ob Menschen, wo wir wissen, dass sie ein genetisches Risiko haben, um Alzheimer-Krankheit zu entwickeln, ob die diese Veränderung des Orientierungssinns in unserem Spiel schon zeigen. Und das spezielle Gen, das wir anschauen, heißt ApoE. Das ist eines der sozusagen höchsten Risikofaktoren, um Demenz zu entwickeln. Leute, die das haben, diese spezielle Version dieses Gen, die haben entweder ein 4- oder ein 12-faches Risiko, um Alzheimer-Krankheit in der Zukunft zu entwickeln. Und in der Studie haben wir dann verglichen Leute, die ein erhöhtes genetisches Risiko haben, mit Leuten, die kein erhöhtes genetisches Risiko haben. Und das sind alles gesunde Leute, die keine Gedächtnisprobleme und keine sonstigen Probleme haben. Und unsere Studie hat gefunden, dass tatsächlich in dem Spiel können wir die Leute sozusagen unterscheiden, ob sie ein genetisches Risiko haben oder nicht. Und dadurch, dass wir sehr große Datenmengen haben, können wir das dann auch einzelne Leute sogar beziehen.
Der Großteil dieser Daten wird ja von gesunden Spielerinnen und Spielern geliefert. Aber ich nehme an, auch da gibt es eine gewisse Bandbreite, eine gewisse Standardabweichung vom Mittelwert. Wie können Sie denn feststellen, ab wann die Orientierungsfähigkeit von den üblichen Werten eines Gesunden abweicht?
Ja, das ist genau das Problem, das wir am Anfang hatten, dass Leute immer gesagt haben, ja, Mein Orientierungssinn war immer ganz furchtbar. Also das sagt ja überhaupt nichts aus, ob mein Orientierungssinn jetzt schlechter ist. Aber was wir gesehen haben mit diesen sehr großen Datenmengen ist, dass selbst wenn Leute denken, dass sie nicht gut im Orientierungssinn haben, dass sie eigentlich, wenn man sie testet, recht gut sind. Und diese Bandbreite ist sehr, sehr gering eigentlich. Was wir sehen allerdings, und was sehr interessant ist, dass Leute verschiedene Strategien benutzen für den Orientierungssinn. Die müssen wir mit in Kauf nehmen und das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. Und ein weiteres Merkmal, das wir gefunden haben, ist, was sehr kontrovers auch noch immer natürlich ist, ist, dass Männer und Frauen tatsächlich wirklich einen anderen Orientierungssinn haben. Das heißt nicht, dass eine Geschlecht einen besseren oder einen schlechteren hat, aber dass die Strategien, die sie benutzen, anders sind. Und für die Diagnose ist das sehr, sehr wichtig, wenn wir das identifizieren wollen für Leute, die eventuell Alzheimer-Krankheit entwickeln werden.
Und wie frühzeitig lässt sich mit solch einer App über die räumliche Orientierungsfähigkeit dann feststellen, ob eine Person eben ein erhöhtes Risiko für Alzheimer besitzt, ob eventuell sogar schon die Krankheit im Entstehen begriffen ist?
Ja, das ist jetzt die nächste Frage, die wir jetzt im Moment gerade beantworten. Also mit dieser Studie, die gerade herausgekommen ist, wissen wir jetzt, dass wir es unterscheiden können. Aber jetzt versuchen wir damit zu identifizieren, wie weit vor eigentlich den Gedächtnisproblem und sozusagen können wir für individuelle Leute prognostizieren, was die Wahrscheinlichkeit ist, in welchem Zeitraum sie das entwickeln werden. Von den Studien wie Magnetresonanztomographie wissen wir, dass die Gebiete für den Orientierungssinn, dass die sehr früh betroffen sind in Alzheimer-Krankheit und diese Regionen, die verändern sich 10 bis 15 Jahre, bevor eigentlich diese Gedächtnisprobleme dann entstehen in den Leuten. Also wir hoffen, dass wir daher die Diagnose viel früher machen können. Und das Wichtige natürlich dabei ist, dass man dann mögliche Therapien benutzen kann, um sozusagen die Demenz vielleicht zu verlangsamen über diesen Zeitraum.
Sagt Michael Hornberger von der University of East Anglia. Zu der einzigartigen Tierwelt auf Madagaskar gehören auch die Lemuren, eine Gruppe von Affen, die eben nur dort vorkommen. Doch die Lemuren gehören auch zu den am stärksten gefährdeten Tieren auf der ganzen Welt. Eine Forschungsgruppe aus North Carolina hat nun untersucht, inwieweit soziale Medien dieses Problem vergrößern. Und zwar anhand eines viralen Online-Videos. Das hat sich mein Kollege Joachim Budde angeschaut, zusammen mit einer der Forscherinnen.
Ein Dorf im Süden Madagaskars. Die Kamera zeigt zwei kleine Jungen, der eine vielleicht 5, der andere 9 Jahre alt und ein Kater, ein grau-weißes Äffchen mit grau-schwarz geringeltem Schwanz, wie es sie nur auf der riesigen Insel im Südosten vor Afrika gibt.
You're looking at two small Malagasy children.
Die beiden Jungen kraulen und streicheln den Kater.
This ring-tailed lemur.
Der Mann hinter der Kamera sagt etwas. Die Jungen hören mit dem Streicheln auf. Das Tier reagiert sofort, sagt Tara Clark.
Now the ring-tailed lemur is starting to gesture for them.
Der Kater klopft sich auf den Rücken, als ob er sagen wollte, die Jungs sollten weitermachen. Die freut das offensichtlich sehr. Und der Kater sitzt da und genießt das Kraulen.
Enjoying these little scratches on his back.
Ein wirklich süßes Szenario. Doch Tara Clark von der North Carolina State University in Raleigh, USA, betrachtet es mit anderen Augen.
This is obviously some sort of pet.
Der Kater lebt offensichtlich als eine Art Haustier in diesem Dorf. Man erkennt es auch daran, er ist viel fetter, als Katas normalerweise sind. Dieser ist auf jeden Fall an die Beziehung zu Menschen gewöhnt. Immer wenn die Jungen aufhören, gibt er ihnen zu verstehen, sie sollen weitermachen.
Die Anthropologin hat dieses Video 2016 auf Twitter entdeckt. Es ging viral. Innerhalb von 2 Wochen wurde es mehr als 20 Millionen Mal angeklickt. Tara Clark und ihre Kolleginnen haben sich angeschaut, wie die Twitter-User auf den Clip reagierten.
Wir haben viele Tweets gefunden, in denen Leute Sachen posteten wie »Oh, er ist so süß! Wo kann man die finden? Wo kriege ich so einen her? Oder ich möchte auch so einen haben?« Wir glauben, dass solche viralen Videos dazu führen können, dass die Affen illegal für den Handel gefangen werden.
Der Gedanke ist nicht aus der Luft gegriffen. Andere Studien haben gezeigt, dass mehr Menschen sich einen Affen als Haustier wünschen, wenn sie zuvor Bilder der Tiere außerhalb ihres natürlichen Lebensraums gezeigt bekamen. Aus eigener Anschauung weiß die Forscherin zudem, dass in Madagaskar Lemuren als Haustiere trauriger Alltag sind, obwohl das dort grundsätzlich illegal ist. Aber sie verschaffen ihren Besitzern erhebliche Einkünfte, sagt Kim Reuter.
Wir wissen, dass viele dieser Tiere gefangen und als Haustiere in Hotels und Restaurants für Touristen gehalten werden. Solche Hotels können im Schnitt $25 mehr pro Nacht verlangen. Das ist eine Menge Geld in einem Land, wo die Menschen von weniger als $2 pro Tag leben. So viel bekommen sie von einem einzigen Touristen für ein Selfie mit einem Lemuren.
Die Expertin für den Handel von Lemuren als Haustiere auf Madagaskar hat herausgefunden, dass Lemuren als Haustiere dort Statussymbole sind. Lemuren wie die Katas sind sehr stark bedroht. Am stärksten leiden die einzigartigen Affen darunter, dass der Mensch die Wälder rodet, in denen sie leben, oder sie zum Verzehr jagt. Der Handel als Haustiere könnte solchen Populationen den Rest geben, die ohnehin schon bedroht sind. Viele Hotels haben Ausnahmegenehmigungen dafür, einzelne Lemuren zu halten. Kim Reuter arbeitet daran, soziale Medien einzusetzen, um den Lemurenhandel zu überwachen. Dafür will sie Gesichtserkennungssoftware über Touristenfotos auf Plattformen für Urlaubsfotos oder Hotelbuchungen laufen lassen.
Wenn Hotels behaupten, sie halten lediglich einen einzelnen solchen Affen, wir aber beweisen können, dass sie binnen weniger Wochen 5 Katas verschlissen haben, weil uns die Gesichtserkennung das sagt, dann ist das wirklich eine mächtige Information, die wir Behörden und Entscheidungsträgern weitergeben können, um ihnen zu zeigen, seht euch den Durchsatz dieser Hotels an. Das ist nicht nachhaltig. Und die besorgen sich die Lemuren auf illegale Weise. Das ist auch kein Patentrezept gegen den illegalen Handel, aber ich denke, dass Technologie uns da leicht weiterhelfen kann.
Tara Clark wünscht sich mehr Einfühlungsvermögen von Usern, ehe sie in sozialen Medien ein Foto von wilden Tieren in menschlicher Umgebung liken oder teilen.
You need to think twice maybe before clicking like or.
Man sollte sich gut überlegen, ob man solche Videos teilt oder sogar dazu schreibt, dass man das auch mal erleben möchte. Diese Tiere werden zu völlig unnatürlichem Verhalten gezwungen. Denn man hat eine Menge Macht mit dem, was man in sozialen Medien liked und teilt, und ermutigt andere zu falschem Verhalten. Dessen müssen wir uns bewusst werden.
Sagt die US-Forscherin Tara Clark in einem Beitrag von Joachim Budde. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute mit Sophia Wagner.
LIGO und Virgo haben erneut Gravitationswellen gemessen. Das Signal sei am Donnerstagmorgen eingegangen. Wie die Forscher des Gravitationswellen-Observatoriums LIGO auf Twitter verkündeten, seien Experten auf der ganzen Welt momentan damit beschäftigt, das Ereignis genauer zu bestimmen. Auslöser des Raumzeitbebens sei mit hoher Wahrscheinlichkeit die Fusion zweier Neutronensterne gewesen. Deren Entfernung zur Erde beträgt laut erster Berechnungen ungefähr 500 Millionen Lichtjahre. Sollte sich die Vermutung der Forscher bestätigen, wäre es die zweite Beobachtung einer Neutronensternkollision. Das erste Mal konnte ein solches Ereignis 2017 nachgewiesen werden.
Wer Gewalt erlebt hat, hat weniger Vertrauen.
Jugendliche, die in einer gewaltgeprägten Umgebung aufgewachsen sind, können Menschen mit guten Charaktereigenschaften zwar von Menschen mit schlechten Charaktereigenschaften unterscheiden, je mehr Gewalt sie erlebt haben, desto schwerer fällt es ihnen aber, den guten Menschen auch mehr Vertrauen zu schenken. Das zeigt ein Experiment, das Wissenschaftlerinnen der Universitäten Yale und Oxford mit über 100 männlichen Strafgefangenen durchgeführt haben. Wie sie im Fachmagazin Nature Communications berichten, scheinen Gewalterfahrungen die kognitive Verarbeitung neu erlernter sozialer Informationen zu beeinflussen. Diese können dazu führen, dass sich die Betroffenen immer wieder für Freundschaften entschieden, die ihnen langfristig schaden würden. Dass frühe Gewalterfahrungen sich negativ auf die weiteren Lebensumstände auswirken, ist bekannt. Bisher weiß man aber wenig über die kognitiven Prozesse, die hinter den statistischen Zusammenhängen stehen.
Die EU ist mitverantwortlich für die Abholzung des Regenwaldes.
In einem offenen Brief im Fachmagazin Science fordern hunderte Wissenschaftler und Ureinwohner die EU auf, mehr Druck auf Brasiliens Regierung auszuüben in Bezug auf Umweltschutz und Menschenrechte. Konkret geht es um die Aushandlung eines Freihandelsabkommens. Durch den Import landwirtschaftlicher Produkte sei die EU momentan mitverantwortlich für die großflächige Abholzung in Brasilien. Im geplanten Freihandelsabkommen sollten die Europäer deshalb dringend auf einen höheren Umweltstandard bestehen. Dies sei notwendig, weil der brasilianische Präsident Bolsonaro den Regenwald im Amazonasgebiet zukünftig noch stärker wirtschaftlich nutzen will.
Aggressivität verkürzt das Leben.
Schlangenweibchen, die ihr Territorium aggressiv gegen ihre Artgenossen verteidigen, leben kürzer als nicht-territoriale Weibchen der gleichen Art. Das ist das Ergebnis einer Studie, die im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht wurde. Die Studie bestätigt die Hypothese, dass Aggressivität das Leben verkürzt. Mit diesem Ansatz wird in der Biologie auch die durchschnittlich kürzere Lebenserwartung von männlichen Tieren erklärt. Weil Männchen oft um Weibchen kämpfen müssen, sind sie in ihrem Leben mehr Stress ausgesetzt und verletzen sich öfter. Dies resultiere letzten Endes in einer kürzeren Lebenserwartung.
Das Wetter auf den Weltmeeren wird rauer.
In den letzten 33 Jahren seien vor allem die Wellen im Südpolarmeer um durchschnittlich 30 Zentimeter in die Höhe gewachsen. Dort hätten auch die Winde am deutlichsten zugelegt. Das berichten Forscher aus Australien und Indonesien im Fachmagazin Science. Sollte sich der Wachstumstrend bei Wind und Wellen fortsetzen, könne dies schwere Folgen haben, so die Autoren. Höhere Wellenberge könnten demnach zu schwereren Flutschäden und einer stärkeren Küstenerosion führen. Laut den Forschern bestätigen die Daten die Hypothese, dass extreme Wetterereignisse durch den Klimawandel zunehmen könnten.
Ab kommendem Freitag lebt Deutschland auf Pump.
Wenn alle Menschen auf deutschem Niveau leben würden, dann wären schon in einer Woche alle natürlich verfügbaren Ressourcen und ökologisch verkraftbaren Emissionen für das Jahr 2019 aufgebraucht. Das berichtet das Global Footprint Network in einer heute veröffentlichten Studie zum Deutschen Erdüberlastungstag. Deutschland liegt mit seinem Pro-Kopf-Verbrauch und seinen Emissionen weltweit im obersten Viertel aller Länder. Trotz minimaler Verbesserungen, etwa bei der Nutzung von Acker- und Waldflächen, sei eine ökologische Trendwende nicht in Sicht. Vor allem die Energieversorgung und der Verkehr würden durch ihre hohen Emissionen zur Überlastung beitragen. Auch die industrielle Landwirtschaft trägt laut der Studie zum großen ökologischen Fußabdruck Deutschlands bei. Um die Emissionen wirksam zu senken, fordern die Autoren verbindliche Einsparziele und steigende CO2-Preise.
Sternzeit, 26. April. Vor Andromeda kommt die Magellansche Wolke. Die Andromeda-Galaxie ist das nächste größere Nachbarsystem der Milchstraße, rund 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Vor ein paar Jahren haben die Astronomen die Relativbewegung beider Systeme präzise bestimmt. Sie bewegen sich aufeinander zu und werden in rund 5 Milliarden Jahren miteinander kollidieren. Jetzt haben Astronomen der Universität Durham in England herausgefunden, dass die Milchstraße schon vorher mit der großen Magellanschen Wolke zusammenstoßen wird. Bislang galt die große Magellanische Wolke in rund 165.000 Lichtjahren Entfernung als Satellitengalaxie der Milchstraße, als ein System also, das die Milchstraße schon länger umrundet. Eine neuere Abschätzung des Anteils an dunkler Materie innerhalb der großen Magellanschen Wolke legt jedoch nahe, dass diese Zwerggalaxie eine andere Vergangenheit hat. Danach umrundet sie die Milchstraße nicht, sondern wird in rund 2,4 Milliarden Jahren mit ihr kollidieren. Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße wird davon profitieren und sowohl an Masse als auch an Aktivität zulegen. Derzeit ist es im Vergleich zu schwarzen Löchern in anderen ähnlich großen Galaxien auffallend klein und passiv. Die gleichen Modellrechnungen beziffern die Wahrscheinlichkeit, dass unser Sonnensystem dabei aus der Milchstraße herausgeschleudert wird, auf nur wenige Prozent. So dürfte die Sonne auch die Kollision zwischen der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie noch als Milchstraßenstern erleben.
Und damit geht Forschung aktuell auch schon wieder zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es dann hier gleich weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Barney Graham kämpft seit Jahrzehnten gegen die Grippe.
Vaccine development in general is a long, difficult process.
Sein Fachkollege Peter Palese sogar seit einem halben Jahrhundert.
Did your family or your friends or your colleagues say?
Haben Ihre Freunde oder Ihre Familie je zu Ihnen gesagt, Peter, du bist über 70, warum tust du dir das an?
Klar, aber ich möchte nicht aufhören.
Die beiden Forscher sind eigentlich schon im Rentenalter. Aber sie wollen ihre Projekte noch über die Ziellinie bringen.
I just hope I can see the end of influenza before it's the end of me. So.
Einer gegen alle. Der universelle Grippeimpfstoff vor dem Durchbruch. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16:30 Uhr.